Erstes internationales wissenschaftliches Symposium für operative Fächer. Gemäß der medizinischen Onkologie arbeite ich auf der Chirurgie, aber bin Internistin und Onkologin und möchte hier jetzt den Bogen von der Wissenschaft über die Chirurgie hin direkt zum Patienten spannen. Erstes innerlich taub. Ja, taub werden meine Patienten manchmal auch, aber es hat mich etwas verwirrt und dann habe ich geschaut, was sind denn eigentlich die Definitionen von taub? Taub ist ein Adjektiv, das man nicht steigern kann. Es gibt nicht tauber am taubsten. Taub ist taub, so dass man nichts hören kann. Er war von Geburt an taub, anonym stumm. Zweitens, Leere, ohne den erwarteten Inhalt. In dieser Grube hat man kein Gold, sondern nur taubes Gestein gefunden. Also schon das ein bisschen näher zum Nicht-Happy-Pelvis. Und das Dritte, so, dass man in einem bestimmten Körperteil keine oder nur wenig Empfindung spürt. Mein Bein fühlt sich taub an. Also innerlich taub und hier in Bezug auf Sexualität und Chemotherapie sollen die nächsten Minuten meine Ausführungen erfüllen. Nun, wenn Sie eine medizinische Zeitschrift in Ihrer Ordination aufschlagen, dann sehen Sie so glücklich lächelnde entweder Patienten hier mit Prostatakarzinom oder vielleicht eine Dame mit einem Ovarialkarzinom oder Brustkrebs. Sie trägt keine Perücke, aber sie hat offensichtlich einen Haarverlust und die sind alle immer ganz glücklich. Das Ärgste dieser Fotos ist jenes, wo ein Prostatakarzinom-Patient gezeigt wurde, wie er mit den Zähnen sozusagen Wasserski fährt. Ich meine, ich vergönne jeden Wasserski zu fahren, aber man kann das Glück und Glücklicher und am glücklichsten, das kann man steigern, auch übertreiben. Die Diagnose Krebs hat dramatische Auswirkungen auf die Sexualität. 78% der Betroffenen sprechen von einer schwerwiegenden Beeinträchtigung ihrer Intimität, im weitesten Sinn gefasst. Und ich meine, das ist für jemanden, der Hilfe braucht, der Wärme braucht, der Zuwendung braucht, wohl etwas ganz, ganz Schlimmes, wenn er entweder keinen Partner hat oder in der Partnerschaft sich nicht mehr artikulieren kann. Dass Krebs nicht unbedingt eine Sache des Alters ist, und mir ist durchaus bewusst, dass auch Sexualität im Alter seinen Stellenwert hat, aber schauen Sie einmal hier diese Kurve an, kolorektale Karzinome 1992 bis 2007, und zwar ist das nur der steigende Inzidenz im Alter von 20 bis 49 Jahren. Also wir haben sehr viele sehr junge Patienten. Brustkrebs. Hier sehen Sie in dieser Auflistung gelb unterlegt Frauen mit Brustkrebs, Frauen mit gynäkologischer Krebserkrankung. Der dunkle Balken sind Frauen, die einen Partner haben und der graue Balken sexuell aktive Patientinnen. Das heißt, natürlich spielt für die Patienten, die an einer Krebserkrankung erkranken, ein aktives, ein erfülltes Sexualleben eine große Bedeutung. Das, was sich zu den vergangenen Jahren und Jahrzehnten verändert hat, ist, dass Krebs nicht unbedingt ein Todesurteil sein muss. Wir können heute auch im metastasierten Stadium bei 30% der Patienten, zum Beispiel beim kolorektalen Karzinom, leben die Patienten länger als 5 Jahre. Also das ist ein Zeitpunkt, in dem permanent oder mit Unterbrechungen Chemotherapie gegeben wird. Es ist eine chronische, aber dennoch lebensbedrohliche Erkrankung. Die Länge der Erkrankung, die wir früher nicht gesehen haben, stellt eine große Herausforderung für die Compliance der Patienten und für die Arzt-Patienten-Beziehung. Das Patienten-Arzt-Gespräch kann man von 2 Seiten sehen. Einerseits vom Patient: Krebs ist schlimm genug, ich kann mir keinen Sex wünschen. Eine Art Selbstbestrafung. Der Arzt könnte in Anbetracht der Diagnose Krebs es fast lächerlich finden, wenn ich jetzt über Sexualität spreche. Der Arzt ist nicht mein Onkologe, der Arzt ist nicht der richtige Ansprechpartner. Aber wer? Libidoverlust gehört zur Erkrankung und Therapie, das muss ich hinnehmen. Wenn es etwas zu besprechen gibt, kommt die Information vom Arzt. Das ist die Vorstellungshaltung des Patienten. Der Arzt, und das hat die Frau Professor Kornig in ihrer Einleitung gestern gesagt, hat auch gewisse Probleme hin. Einerseits, Sex ist und war ein Tabuthema und wenn es da was zum Besprechen gibt, dann soll der Patient das mit seinem Psychologen besprechen. Zeitmangel. Ich habe ihn jetzt über die Studie aufgeklärt, ich habe jetzt alle Untersuchungen eingeleitet. Jetzt können wir nicht auch noch über Sex oder Intimität oder sonst was sprechen. Die eigene Einstellung zur Sexualität ist eh nicht wichtig, wird für ihn auch nicht wichtig sein. Die fehlende Schulung, wie gehe ich so ein Gespräch an? Und ich bin jetzt vorher, Sie werden vielleicht lachen, da ein bisschen nach vorgegangen. Da früher war früher das alte AKH und im alten AKH gleich rechts, wo jetzt das Institut für Kunstgeschichte ist, war die hämatologisch-onkologische Ambulanz, wo ich begonnen habe. Und mein erstes Klientel, ich ganz jung, waren Hodenkrebspatienten. Damals habe ich gelernt, über Sex zu sprechen. Ich habe selbst nicht gekonnt, aber es war so eine Herausforderung für mich, retrograde Ejakulation, wie erkläre ich das einem, ich weiß es nicht, 28, der war 29 und also wir haben uns wirklich, ich habe dann den Jargon gelernt, ich habe dann mich weitergeschult und das war mein Einstieg sozusagen. Oft wäre ich auch noch da segiert, weil wir hatten dort sozusagen so einen Rosenkranz. Und wenn Patienten semikastriert wurden, dann musste man sozusagen das Hodenvolumen des anderen Hodens vergleichen. Da war da der Rosenkranz, da hat man die Augen zugemacht so und dann hat man 6 Milliliter, 7,5 Milliliter oder was auch immer gegeben. Also den Rosenkranz habe ich leider nicht retten können, aber das wäre schon etwas gewesen. Und der Arzt kann auch meinen, der Patient wird mich fragen, wenn ihm Sexualität ein Bedürfnis ist. Das ist eine sehr komplizierte, aber sehr interessante Darstellung. In der Sanduhr im unteren Teil finden Sie das betroffene Individuum. Kann Mann sein, kann Frau sein. Oben finden Sie den Partner. Der untere, der Betroffene, hat jetzt zum Beispiel eine Mastektomie, eine Veränderung an seinem Körper, eine Stoma-Anlage, das Gefühl, nicht mehr gut genug zu sein, auch den Alltag nicht zu meistern. Das trifft und spiegelt sich aber wieder auch auf den Partner, der ihn umsorgen will, der ihm helfen will, der auf einmal ihn auch als Kind sieht. Also es kommen da ganz, ganz schwere emotionale Bindungen heraus und die Verbindung zwischen dem Oberen, dem Partner und dem Betroffenen ist wie bei einer Sanduhr ganz schmal. Also Sie haben eine ganz schmale Ebene, wo Sie als Arzt, als Psychologe, als Psychiater, was auch immer, interagieren können, um hier sozusagen die gemeinsame Verknüpfung zu erhalten. Nun, Krankheitsverlauf und Faktoren. Natürlich, das ist ganz klar, die Lokalisation eines Tumors. Also ein Bronchuskarzinom wird andere Herausforderungen haben als ein Kolonkarzinom, als ein Prostatakarzinom. Die Prognose, da wird schon ein bisschen schwieriger. Wann und in welcher Form wird dem Patienten eine Prognose übermittelt? Wir werden später noch darauf zu sprechen kommen, aber ich möchte da wieder auch von gestern die Kollegin der Urologie zitieren, die gesagt hat, ja, mit einer adjuvanten Therapie lebt er zwei Jahre länger. Wir haben ganz teure Medikamente, Tyrosinkinase-Inhibitoren, die wurden zugelassen, weil der Überlebensvorteil war 14 Tage. Also ich bin nicht dazu da zu messen, ob 14 Tage besser sind als zwei Jahre, aber ich glaube schon, dass es Menschen gibt, die auch in Jahren denken. Natürlich auch die tumorspezifischen Faktoren. Der Tumor selbst gibt zum Beispiel eine Substanz ab, die die Skelettmuskulatur abbaut. Also die Patienten sind nicht nur anorektisch und kachektisch, sondern haben auch einen aktiven Verlust an ihrer Muskulatur, damit verbunden weniger Ausdauer, Müdigkeit. Oftmals gibt es das sogenannte Tumorfieber, auch mit Müdigkeit, fehlende Impedanz, es fehlt einem der Antrieb. Und letztlich das ewige Schwert, das Damoklesschwert des Rezidivs. Der Patient ist natürlich ein entscheidender Faktor. Und merken Sie sich das, weil das ist auch wieder für die Individualisierung der Therapie wichtig. Alter, Begleiterkrankungen, es werden nicht nur ganz gesunde Menschen krebskrank, die haben auch schon vorher eine Krankung gehabt, die haben vielleicht auch schon vorher eine erektile Dysfunktion gehabt, bestehende Partnerschaft oder nicht, stabile Partnerschaft oder nicht, auch das ist eine Frage, die vorbestehenden Dysfunktionen, die emotionale Belastung durch die Krebserkrankung und nicht zuletzt, wir dürfen das nicht vergessen, krank sein ist auch in unserem Sozialstaat sehr teuer, also finanzielle Sorgen. Wenn das ein selbstständiger Patient ist oder wie auch immer, das ist ganz, ganz wichtig, ihm auch einen Teil dieser Dinge abzunehmen, aber die finanziellen Sorgen, es gibt jetzt sogar eine Versicherung, wo man sich versichern lassen kann, wenn man an Krebs erkrankt, nicht, dass man dann behandelt wird, sondern eine einmalige Auszahlung von, ich weiß nicht wie viel, 1000 Euro bekommt. Also das alles spielt eine wesentliche Rolle. Jetzt kommen wir auf das eigentliche Thema, die Therapie. Es gibt zu jedem Medikament spezifische Toxizitäten, die der behandelnde Onkologe kennt. Wir haben von der schwerwiegenden Nebenwirkung der Polyneuropathie gehört, die allgemeinen Nebenwirkungen wie Schleimhauttoxizität und Hautveränderungen. Über die Schleimhauttoxizität werde ich noch sprechen. Hautveränderungen ist etwas, was gerade in den modernen zielgerichteten Therapien und Antikörpertherapien sehr häufig vorkommt. Es sind vor allem auch fast entstellende Exantheme im Gesicht, am Stamm und am Kopf. Das ist gewünscht. Je stärker der Ausschlag ist, desto besser ist die Wirkung im Inneren. Man kann das prophylaktisch behandeln. Es bleibt aber eine äußerlich sichtbare Veränderung des Selbstbildnisses. Die Dauer der Therapie, ich habe Ihnen gesagt, kann weit über 5 Jahre dauern. Und ich habe erst vorgestern meinen Patienten, den ich am längsten mit einem Kolonkarzinom behandelt habe, verloren, aber an einem Hirnschlag, und das war 11 Jahre. Ich habe den 11 Jahre behandelt, natürlich mit Intervallen, aber das ist schon eine sehr lange Zeit. Die Auswirkung auf den Hormonspiegel ist eigentlich die wichtigste Nebenwirkung der Chemotherapie, und das Fatigue-Syndrom, dieses Müdigkeitssyndrom, das kann man sich nicht vorstellen. Es hat einmal so einen Anzug gegeben zum Anziehen, der war so Gewichte und man ist dann wie ein Michelin-Männchen da herumgegangen. Es war einfach, um zu zeigen, was es bedeutet, einfach die Arme nicht heben zu können. Zu müde und zu gefesselt am Bett zu sein vor lauter Müdigkeit. Ist kein Ausdruck der Depression, sondern auch durch Tumorfaktoren und durch Anämie bedingt, dieses absolute sich nicht bewegen können. Ich möchte, das sind ja jetzt natürlich keinen onkologischen Fachvortrag halten, sondern Ihnen nur ganz wichtig, die drei hauptsächlichen Nebenwirkungen an den Chemotherapiesubstanzen darstellen. Also ganz wesentlich sind natürlich Antimetaboliten. Antimetaboliten bauen sich falsch in den genetischen Auftrag, in die genetische Matrix ein und können daher die Zellen so schädigen. Das sind teilweise sehr alte Medikamente. Vor allem das 5-FU, das 5-Fluorazil, und das gibt es jetzt auch als Weiterentwicklung, als orale Darreichungsform, heißt Tegafur, Capecitabin oder auch Xeloda. Und diese Substanzgruppe der Antimetaboliten macht besonders Schleimhautulzerationen. Das heißt, es kann sich die Schleimhaut in der Zeit der Therapieabstände, das ist 14 Tage bis 3 Wochen, nicht ausreichend regenerieren. Die Patienten haben teilweise im Mund Ulzerationen, haben dadurch auch Durchfall, Schluckbeschwerden und haben natürlich auch an anderen Schleimhäuten im Vaginalbereich besondere Empfindlichkeit. Also das ist etwas, worauf man hinweisen muss, und ehrlicherweise sage ich immer bei den Schleimhäuten, beim Mund bis daher hört es auf. Ja? Also man muss auch daran denken, also alle Schleimhäute sind betroffen. Die Leute haben auch Nasenrinnen und die Leute haben auch, dass ihnen die Tränen kommen. Also das ist ganz wichtig, dass man hier auch die Vaginalgruppe und aber auch den Penis mitbeschreibt. Häufige Nebenwirkung Leukopenie. Das sind vor allem die Mitosehemmer, das sind sogenannte Spindelgifte, die verhindern, dass sich die schon geteilte Zelle auseinanderzieht. Und zu diesen Spindelgiften hauptsächlich verwendet, gelb unterlegt sind die häufigsten und die eigentlich bei sehr vielen Krankheitsentitäten vorkommen, ist Paclitaxel und Docetaxel. Das ist eigentlich das Medikament beim Mammakarzinom, beim Prostatakarzinom, beim fortgeschrittenen Magenkarzinom. Und hier gibt es wieder einen anderen Schwerpunkt. Wenn die Patienten Leukopen sind, wenn die Abwehrzellen zu tief sind, dann haben sie natürlich schon eine Infektionsgefahr. Das heißt, auch ein Impuls, ich kann mit der kranken Frau nicht mehr schlafen, weil ich könnte ihr eine Krankheit übermitteln, ist für diese Situation richtig, muss aber aktiv angesprochen werden. Es gibt sehr, sehr viele Patienten oder sehr viele Partner, wenn sie wissen, dass sie sozusagen keine Krankheit in dem Sinn übertragen oder schaden. Also mir hat das Allerärgste, was ich einmal gehört habe, hat gesagt, wenn ich meine Frau angreife, komme ich mir vor, als würde ich sie schänden. Und da muss man drüber reden, nicht? Und das sind ganz wichtige Punkte, um hier auch die Angst zu nehmen. Sie sagen zum Beispiel einem Patienten mit Leukopenie, meiden Sie die Straßenbahn und gehen Sie nicht ins Kino. Ja, das ist so ein üblicher Standsatz, den lernt man in der Onkologie. Ja, also gut, Straßenbahn geht vielleicht noch, Kino geht auch, weil Fernsehen ist zu Hause. Also es darf niemand in die Nähe kommen. Das ist natürlich für eine Intimität oder Sexualität nicht zuträglich. Und hier muss man sagen, fragen Sie, erkundigen Sie sich, und meine Patienten können eigentlich das Blutbild dann nach dem dritten Zyklus schon selber lesen und wissen schon, wie es sozusagen, worauf sie achten müssten. Polyneuropathie, auch das hat die Frau Professor Kornick angesprochen, ist leider eine nicht zu verhindernde Nebenwirkung, hauptsächlich bei Platinderivaten. Dazu gehört das Cisplatin, eines der ältesten Zytostatika, die in fast allen Organen Karzinomarten einen Stellenwert hat, beim Ovarialkarzinom, beim Lungenkarzinom, beim Head-and-Neck-Karzinom. Also ich könnte Ihnen noch eine Reihe aufzählen. Also Cisplatin, obwohl ein sehr altes Medikament, ist nach wie vor da. Ich glaube, es wird abgelöst werden. Es gibt ein weniger toxisches Nachfolgeprodukt, das heißt Carboplatin, dafür das Oxaliplatin, das noch andere Platin, das hauptsächlich beim kolorektalen Karzinom, dem zweithäufigsten Karzinom, eingesetzt wird, macht Polyneuropathie. Und wenn Sie jetzt schauen, wie stark wird diese Polyneuropathie in Studien beachtet, natürlich werden in allen Studien CTC, also Common Toxicity Criteria, abgefragt, aber eine Dosisreduktion ist erst bei den meisten Studien ab Grad 3 zuständig. 4 ist, wenn man im Rollstuhl fährt, 3 ist, 2 ist, man ist eingeschränkt, man kann nicht mehr die Knöpfe zumachen, und 3 liegt irgendwo dazwischen. Also Sie sehen, dieses Oxaliplatin hat sehr weite Grenzen, was jemandem zumutbar ist. Nun, jetzt möchte ich gerne darüber sprechen, wir haben also verschiedene Therapielinien. Es war früher wirklich sehr selten, jenseits der Second Line, also einer Zweitlinientherapie, eine Third Line oder Fourth Line Therapie zu induzieren. Das ist heute nicht mehr selten. Wir haben diese Substanzen, und diese Substanzen werden aber in ihrem Nebenwirkungsprofil immer toxischer. Alle Substanzen haben verschiedene Nebenwirkungen, und besonders schwierig finde ich, dass die oral verabreichten Tyrosinkinase-Inhibitoren oder andere Targeted Therapies, die die Patienten zu Hause einnehmen, sehr schwerwiegende Nebenwirkungen haben und die Patienten dann oft nicht wissen, sollen sie ins Spital kommen oder nicht. Die lange Therapiedauer, Erhaltungstherapie, auch ein sehr schwieriges Thema. Ich bekomme zum Beispiel eine Erhaltungstherapie, ja, wie lang? Bis die Krankheit wieder aufbricht, bis zum Progress. Dann gibt es das Thema der Drug Holidays. Es gibt sogar Studien dazu. Leider hat die Gruppe der Patienten, die Drug Holidays gehabt hat, schlecht abgeschnitten als die, die durchgehend behandelt wurden. Diese psychische Belastung, kein Ende in Sicht oder ein Ende in Sicht, nämlich der Tod. Es gibt auch Terminalkranke, die immer mehr zu Hause Gott sei Dank sterben. Das finde ich gut. Und so können wir eigentlich zu dieser individualisierten Therapie weitergehen. Aufhören, ja, nein. Weitermachen, ja, nein. Wie viel Toxizität möchte ich noch erleben oder möchte ich mir noch zumuten oder möchte ich einfach Nein sagen? Und auch dieses Nein sagen muss man akzeptieren und vielleicht noch einmal dieses Gespräch anfinden. Also, nachdem ein ganzer Abschnitt über das kolorektale Karzinom stattfindet, werde ich jetzt ganz schnell durch die Frau durchgehen sozusagen. Also Frauen bekommen häufig Chemotherapie, wenn sie Krebs haben, Operationen, dadurch ergeben sich neuroendokrine Störungen, Gefäßstörungen, muskuläre Störungen. Insgesamt allgemein ist ein herabgesetztes Wohlbefinden, häufig klimakterische Symptome, Gewichtsveränderungen, das gestörte Selbstbild, Nebenwirkungen von anderen Medikamenten, nämlich zum Beispiel Schmerzmittel, und die permanente emotionale Belastung. Ja, Sie können das gut sehen. Hier habe ich Ihnen, nur damit Sie sehen, überblicksmäßig eine Frau, die einen hormonrezeptorpositiven Tumor hat, durchschreitet alle Schritte der Antihormontherapie. Tamoxifen, Anastrazol, Exemestan, Fulvestrant, also Faslodex. Und alle die führen natürlich zu einer Amenorrhoe, zu einer Unterdrückung der Östrogenfunktion mit sämtlichen Auswirkungen auf den Genitaltrakt der Frau. Wenn aber diese Hormonkaskade nicht mehr hilft, Dann schreiten wir zur Chemotherapie. Auch hier haben wir 5FU, wie ich Ihnen schon gesagt habe, Paclitaxel, das liposomale Doxorubicin, Gemcitabin, Vinorelbin und so weiter und so weiter. Also mehrere, meistens in Kombination verwendete Substanzen. Hier ist eigentlich nur mehr Schleimhaut und Leukopenie das Problem. Und dann die Biologicals, Trastuzumab, Lapatinib oder Bevacizumab. Auch hier kommt es in der Monotherapie zu keinen Hormonstörungen. Die Hormonstörungen unter der Chemotherapie entsprechen auch einem Hormonentzug. Und eines ist wichtig, etwa ein Drittel aller Frauen unter 40 muss nach der Chemotherapie mit einer permanenten Menopause rechnen. Bei Frauen zwischen 40 und 50 tritt es zwei Drittel, bei Frauen über 45 sogar 90%. Das heißt, wir müssen mit einer verfrühten Menopause rechnen. Dieses Bild zeigt zwei Bilder einer Vaginalschleimhaut. Die linke Seite eine 50 Jahre alte Frau, die 5 Jahre Letrozol gehabt hat, 5 Jahre Tamoxifen, eine Chemotherapie mit Doxorubicin, Cyclophosphamid und Paclitaxel. Und Sie sehen hier, das ist das Endprodukt mit dieser Atrophie des inneren Genitals. Daneben eine 45-jährige Frau mit schwerer Scheidentrockenheit, auch nur 2 Jahre Anastrazol, aber auch eine Antihormontherapie und auch Chemotherapie. Ich möchte jetzt nur ganz kurz durchgehen. Ich habe mich besonders mit den chemotherapieinduzierten Menopausebeschwerden der Patientinnen und auseinandergesetzt und das ist gar nicht so einfach. Ja? Es gibt also die Gabe zum Beispiel von den gängigen Antidepressiven hilft gegen diese Wallungen und Hot Flashes, die wirklich oft sehr belastend sind, aber auch die Selektiv-Serotonin-Noradrenalin-Reuptake-Inhibitoren, die SNRI, die nicht so im Gebrauch eines Onkologen oder eines Internisten sind, wie Effektin, Evel oder Cymbalta. Gabapentin, Clonidin, Methyldopa, also da begibt man sich schon auf einem Gebiet, da muss man sich wirklich mit den Substanzen sehr gut auskennen, dass wir hier wissen, welche Modulation wir erreichen können. Vaginale Trockenheit, dazu könnten wir den ganzen Nachmittag füllen. Eines ist wichtig, lokale Hormoncremen können Sie verabreichen, auch bei hormonsensitiven Tumoren des Brustkrebs, aber keine systemische Hormonsubstitution. Dazu gibt es 3 Studien, das Habit Trial, Stockholm Trial und Liberate Trial und alle zeigen bei systemischer Gabe einer Hormonsubstitution eine erhöhte Rezidivrate. Wichtig ist, dass Sie den Patienten auch was anbieten können. Ja? Also Sie mögen jetzt in sich lachen, aber haben Sie schon über Granatapfel, Leinöl oder Nachtkerzenöl in Kapselform gehört. Wissen Sie, wie Sie das rezeptieren, wie dieses Medikament heißt? Ich kenne mich mit denen aus. Ich weiß auch, dass es wasserlösliche und öllösliche Möglichkeiten gibt, diese vaginale Trockenheit zu behandeln. Mit Schüsselsalzen kenne ich mich nicht aus, das gebe ich gerne zu. Letztlich, und ich bin schon fast zum Ende, weil das geht sozusagen an die Organisatoren dieses Meetings. Wenn wir jetzt wirklich haben wollen ein Happy Pelvis, dann brauchen wir erstens jemanden, der am Anfang ein Assessment macht, wie geht's überhaupt. Ja? Das kann eine Schwester sein, also aus dem Pflegeberuf oder Pflegerinnen, wie es jetzt neu heißt, oder auch ein Arzt. Dann eine Erhebung einer der Geschichte, die dahinter steht. Weiterführende Assessments, mit einem kann es nicht bleiben. Die Koordination der Hilfeleistungen, also welche Hilfe braucht der Patient, die Patientin, die Zuweisung zu einer unterstützenden Gruppe, es muss nicht immer eine Selbsthilfegruppe sein, kann auch eine ganz spezifische, auf das Sexuelle ausgerichtete Gruppe sein, eine frühe Edukation, Erlernung, ich weiß nicht, wie weit das möglich ist, wenn der Patient gerade eine Krebsdiagnose gehabt hat, nur auf seinen Wunsch hin, die Schulung des Partners, weiterführende Schulung, das Pelvic Floor Assessment, dazu gehört natürlich die muskoskeletale Untersuchung, dann gehört eine gynäkologische validierte Kontrolle immer wieder und nicht nur einmal, dann die biophysikalischen Interventionen, gegebenenfalls eine Dilatotherapie, eine medikamentöse Therapie, noch einmal das Beckenbodentraining, noch einmal Beckenbodenmassage, noch einmal Training, dann die psychosozialen und behavioral Unterstützungen wie Psychotherapie, Sextherapie und individuelle Therapie. Also Sie sehen, wir können sehr viele Meetings füllen und wir können derzeit aus meiner Sicht nur sehr wenige Aspekte von dieser gewünschten durchgehenden Behandlung anbieten. Und deswegen steht auch als Überschrift bei diesem Slide Enthusiasmus, Konsequenz, Ressourcen. Dass man sich damit beschäftigen kann, das ist nur ein kurzer Ausschnitt meiner Bücher, oder Patientenratgeber, die ich geschrieben habe. Hier beschäftige ich mich vor allem mit Ernährungstherapie und mit der Substitution von Phytohormonen, also natürlichen Hormonen wie Sojaprodukten. Und das ist für mich einfach auch ein Hilfsmittel, mit dem Patienten zu kommunizieren. Also Sie sehen, man kann sich in alle möglichen Dinge vertiefen. Verbesserung der Lebenssituation unserer Patienten ist möglich, dafür notwendig, schon oft und heute gehört, ein multidisziplinäres, speziell geschultes Team. Die Lucia Utschnig und ich sind Hundefreundinnen, auch ein treuer Hundeblick kann helfen und da bitte ich am Ende meiner Präsentation und danke für Ihr Verständnis und Aufmerksamkeit. Applaus